Heinz, wo siehst du dich in 33 Jahren?
Im Grab. Realistisch gesehen, auf dem Friedhof Altona.
Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist und vor allem über den Soll-Zustand in unserer Gesellschaft reden. Mein heutiger Gast ist Heinz Strunk. Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler. Für die meisten seiner Fans könnte man es auch kürzer fassen. Heinz Strunk ist Kult. Seinen Durchbruch als Autor hatte der Hamburger 2004 mit »Fleisch ist mein Gemüse«. Es folgten weitere Bestseller wie »Der goldene Handschuh«, der die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka samt Kiezkneipe bis ins Kino brachte. Kaum ein Schriftsteller kann so gekonnt über die Außenseiter und verlorenen Seelen unserer Gesellschaft schreiben und selbst den härtesten Seiten des Lebens noch ganz viel Liebe abgewinnen. In seinen Werken sind Depression und Humor oft miteinander verwoben. Sein neuestes Buch »Es ist immer so schön mit dir« erzählt die ganze tragische Bandbreite einer toxischen Beziehung. Wie immer, höchst unterhaltsam. Mit Heinz Strunk möchte ich heute darüber reden, warum er sich selbst als Realist bezeichnet, warum man wie Glas sein muss und wie schwarz die Zukunft wirklich ist. Und ich will unbedingt von ihm wissen, wie viel Hoffnung... Ach, vielleicht lassen wir das auch. Lieber Heinz Strunk, ich möchte diese Folge gern mit einem Geständnis beginnen. Du hast mein Verhältnis zu Bockwurst für immer beschädigt. Seitdem ich deinen Handschuh gelesen habe, muss ich bei jeder Bockwurst, die ich esse, daran denken, wie Fritz Honka sie Gerda in den Arsch schiebt. In diesem Sinne herzlich willkommen.
In den Arsch hat er sich ja gar nicht geschoben.
Was?
Nein. Das bestreite ich. Ich habe den Kenntnisstand, dass es nicht in das, also in die andere Öffnung ist ja auch schlimm genug. Aber
okay, ich hatte es zumindest auch mit in der Kombination mit dem Film so verstanden, dass es in beide Öffnungen gibt, aber vielleicht sollten wir in dieser expliziten...
Ja, der Film ist ja eine freie Interpretation des Buches, insofern... Nee, aber das im Buch steht, das, aber das wollen wir jetzt auch nicht...
Nein.
Wollen wir auch nicht jetzt so...
Aber meine Frage wäre gewesen, also hast du, seitdem du dieses Buch geschrieben hast, irgend sowas, was dich nachhaltig beeinträchtigt?
Nee, ich habe da auch keine traumatischen Momente gehabt oder dass ich jetzt nicht mehr konnte, weil mir das so nahe gegangen ist. Ich habe zu dem Material ein eher professionell nüchternes Verhältnis gehabt hier während der ganzen Zeit. Also das
war in Ordnung.
War keine Belastung.
Hattest du selber das Gefühl, dass das, was du schreibst, besonders krass ist?
Das war mir schon bewusst, dass jetzt irgendwie keine leichte Kost ist. Es gibt ja auch durchaus welche, die da abgebrochen haben.
Ich habe nicht abgebrochen, auch wenn ich diese Öffnungsproblematikfehler jetzt gerade am Anfang hatte. Ich fand das Buch wirklich sehr fantastisch und wir sitzen uns auch für diese Podcast-Aufnahme gegenüber. Wir sind diesmal nicht getrennt, sondern post-Corona dürfen wir das selber aufnehmen. Und tatsächlich sitzen wir in einem Tonstudio in St. Pauli, was ziemlich nah ist an dieser Kluft, die die Esso-Tankstelle, diese ganz berühmte legendäre Kiez-Tankstelle, geschlagen hat, wo mehr Alkohol als Benzin verkauft wurde. Und nicht weit von dieser Esso-Tankstelle ist eben auch der goldene Handschuh, wo du viel Zeit verbracht hast damals. Und ich habe damals in den Interviews immer gehört, dass du auch super viel eben in der Kneipe saßt und auch wirklich tatsächlich das Buch geschrieben hast.
Ja, in der Kneipe das Buch schreiben wäre schlecht möglich gewesen, aber nee, das ist ein Prozess, also das ist jetzt nicht parallel passiert, nicht? Also das eine ist das eine und das andere ist das andere. Also der Schreibprozess, der hat dann später eingesetzt und war auch sehr konzentriert auf anderthalb, zwei Jahre oder so hat sich das reduziert. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie die Geschichten immer so brühwarm aufgeschrieben, so viel. Die entscheidenden Sachen konnte man sich auch ganz gut merken.
Okay. Aber das heißt, du hast in dieser Gegend, in der wir uns jetzt gerade befinden, schon ziemlich viel Zeit verbracht.
Ja, explizit im goldenen Handschuh. Das war ja Sinn der Übung.
Ja. Und ich habe mich gefragt, dein neues Buch heißt »Es ist immer so schön mit dir« und das hat eine komplett andere Thematik eben. Es geht um eine toxische Beziehung. Und ich habe mich gefragt, wie hast du dafür recherchiert?
Da kann man ja wohl vielleicht richtig vermuten, an mir selber. Nicht? Also immerhin bin ich jetzt fast 60 Jahre alt und habe da schon so diverse Erfahrungen gemacht und auch bei anderen beobachtet, ist gewissermaßen die Essenz meiner vielen Jahrzehnte. Also das ist jetzt ja kein Schlüsselroman, das heißt, es geht nicht um eine konkrete Figur, Person, die da gemeint ist, aber so man muss ja in der Lage sein, das ein bisschen zu fiktionalisieren und den ganzen Irrsinn. Also ich bin mir sicher, das hat jeder schon mal erlebt. Und es sind ja auch, es ist ja nicht
nur... Ich hoffe nicht, dass es jeder schon mal so schlimm erlebt hat.
So schlimm vielleicht nicht, aber so in der Art irgendwie Hysterie und Wahnsinn und Verzweiflung und so weiter. Und das andere, es werden ja zwei Beziehungen da skizziert und das andere ist ja das exakte Gegenteil, nämlich das langweilige, leidenschaftslose, eingeschlafene Bruder-Schwester-Pärchen-Leben. Ja. Und insofern... Das würde ich jetzt mal behaupten, das hat nun wirklich jeder erlebt.
Okay, also eins von beiden hat jeder erlebt. Und das Buch hast du dann in der Corona-Zeit geschrieben, ist das korrekt?
Nö, das habe ich, die erste Fassung habe ich auch schon 2014 geschrieben. Das war also noch vor dem goldenen Handschuh und dann habe ich es ein paar Jahre liegen lassen, kamen andere Sachen dazwischen und dann habe ich vor Corona habe ich das angefangen.
Aber wie, du hast ein Buch seit 2014 in der Schublade liegen?
Ja. Also den Buch in eine erste Fassung.
Eine erste Fassung
hat mit Literatur nichts zu tun, also bei mir zumindest nicht. Es ist dann einfach nur mal so, um von A nach B zu kommen. Mehr kann das nicht sein. Und dann die eigentliche Schreiberei, die habe ich dann so, weiß ich nicht, 2018 vielleicht begonnen.
Wahnsinn, 4 Jahre danach holst du so ein Ding raus und denkst jetzt...
Ja, kann man ja machen. Man kann ja immer so sammeln zwischendurch und dann... Dann kommt irgendwann, ist irgendwann die Zeit gekommen, sich ernsthaft damit zu beschäftigen.
Das heißt, du wärst so ein Künstler, wenn du irgendwann mal zum Beispiel sterben würdest, dann würde man ohne Ende Manuskripte finden?
Nee.
Nein.
Nee. So viel, so ein unermüdlicher, ich bin ja kein serieller irgendwie Dings, das kann man ja gar nicht. Ich bin ja auch nicht, ich heiße ja nicht Simeon oder so. Also ich mache ja auch noch, bin ja noch mit diversen anderen Sachen beschäftigt, wie du in der Anmoderation erwähnt hast. Insofern bin ich immer froh, wenn ich so eine Taktung, ein Buch im Jahr oder alle anderthalb Jahre schaffe, dann ist das schon, finde ich schon sehr beachtlich.
Ich finde es insgesamt sehr beachtlich, wie viele Bücher du schreibst. Also du hast mir irgendwo gesagt, dass du empfindest das gar nicht als so viele, aber ich finde das tatsächlich schon beachtlich, dass man überhaupt in so, ja gut, manches dauert natürlich auch länger. Ich glaube, der Handschuh hat ja auch länger gedauert. Also finde ich Chapeau. Was hat dich dann dazu bewogen, das Buch wieder aus der Schublade zu holen und zu sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt?
Weil ich das vorhatte. Ich plane immer sehr genau. Also ich bin auch schon für die nächsten 10 Jahre bis zum endgültigen Eintritt ins Rentenalter, weiß ich schon ungefähr, was literarisch passieren wird. Bei vielen anderen Sachen weiß man es nicht. Also was so Film und Fernsehen betrifft, da bin ich selber nur ein kleines Rädchen im Getriebe und muss mich danach richten, ob da Leute bereit sind, Geld zu geben. Und dann ergibt sich immer mal wieder was, womit ich nicht gerechnet habe. Also jetzt mein aktueller Podcast, der war auch vor einem Jahr noch nicht mal irgendwie als Idee.
Hier muss man vielleicht erwähnen, du hast zwei Podcasts sogar, Fenster auf Kipp und Heinz Strunk und der Blauwal.
Ja, der Blauwal ist ja nur abgespielt.
Es gibt keine weiteren.
Nee.
Rowold finanziert keine weiteren Folgen.
Nee, das hat Rowold gehabt.
Rowold hat
einen kleinen Beitrag dazu geleistet, aber finanziert hat sich mal anders. Nee, das ist so eine Geschichte, die ist auch auserzählt. Also es ist so, ich habe auch in meinem ersten, das war auch mir ein Hörspiel, das hieß Heinz Strunks Familienaufstellung 2018. Das war so eine fiktive Familie, die ich so, ich komme ja vom Hörspiel eigentlich so und das waren so 10 Folgen. Man hätte auch 30 machen können, aber irgendwie war das ein guter Bogen. Und es war auch so aufwendig, weil ich alle die gesamte Vertonung selbst übernommen habe.
Okay.
Das ist also gewissermaßen ein integraler künstlerischer Teil des Ganzen. Das hätte ich jetzt nicht irgendjemandem überlassen können, der die Sounds zusammenschiebt. Und ich finde das immer ganz gut, wenn man so einen Bogen macht und dann ist das auch nicht so quasi an seinem Sessel klebt und das... bis in alle Ewigkeiten weitermacht.
Und du hast eben schon angesprochen, du machst ja halt verschiedene Sachen, Podcast, Filme. Ich habe gehört, es gibt sogar auch ein Drehbuch für eine Serie für Fraktus, die du geschrieben hast. Und also da sind diverse Projekte. Aber ich habe mich gefragt, wie stehst du eigentlich dazu, wenn Bücher von dir verfilmt werden? Ist das für dich so, dass du sagst, boah, mein Werk ist quasi das Buch und das, was dann kommt, der Film, ist, also das kannst du das so loslassen und abstrahieren?
Ja, das alles andere halte ich auch für richtigen Schwachsinn, wenn Autoren sich beklagen, dass aus ihren Büchern irgendwelche Filme geworden sind, die sie so nicht gewollt hätten. Sollen sie sich denn hinsetzen und das scheiß Drehbuch schreiben? Und die sollen froh sein, dass sich jemand dafür interessiert und ihnen auch irgendwie meistens ja doch durchaus eine unerhebliche Summe darüber reicht. Also es ist doch irgendwie immer toll, wenn aus dem Buch ein Film wird, das ist doch immer eine Win-Win-Situation. Wenn der Film scheiße wird, dann machst du das Buch ja nicht schlechter. Und wenn der Film toll wird, dann umso besser. Also für den Autor, ich dieses Gejammere, der Film ist immer so nicht gut, der wollte ich das gar nicht und so, denn also das finde ich richtig, richtig peinlich. Also peinlich finde ich das ja. Genau.
Okay, alles klar. Das heißt, also du kannst einfach loslassen und ob das jetzt der goldene Handschuh war oder so, also guckst dir das an und gehst da ganz gelassen ran. Also
genau,
muss
das ja auch dem Regisseur, der muss ja das Recht haben, die Möglichkeit aus dem Buch irgendwas Eigenes zu machen. Ist ja nicht Sinn der Sache, dass der das akribisch Seite für Seite so filmisch umsetzt, sondern das ist eine Vorlage und wie viel er aus der Vorlage auch nimmt oder nicht nimmt, bleibt ja ganz ihm überlassen.
Okay. Aber wenn es ein guter Film wird, freust du dich schon?
Na klar. Das ist ja der Idealfall. Buch gut, Film gut.
Okay. Und wenn du auf alle deine Bücher zurückguckst, also hast du sowas wie Lieblinge? Oder
findest ja, ein Buch habe ich tatsächlich. Das heißt, das ist würde ich mal sagen, das am schlechtesten gelaufene, das ist, heißt Junge rettet Freunde aus Teich.
Ja.
Und da bin ich bis heute nicht, kann ich nicht ganz verstehen, warum das so mittelmäßig gelaufen ist.
Ich fand das total toll,
ja,
das Buch.
Ich eben auch. Und fand noch alle toll, aber da kann man mal sehen, Geheimnis des Buchmarkts, ob was ein Erfolg wird oder nicht, das ist echt, weiß ich nicht. Ne?
Das finde ich total interessant, was du sagst, dass jemand, der so lange im Geschäft ist wie du, auch noch sagt, ich habe manchmal ein Buch geschrieben, das finde ich fast besser als das andere, aber der kommerzielle Erfolg ist, also du kannst auch nicht voraussehen, ob Dinge erfolgreich werden.
Nee, kann glaube ich kein Mensch, außer es gibt so serielle Sachen, wie sagen wir mal Harry Potter, wenn die nochmal ein Band schreiben sollte, kann man davon ausgehen, dass das erfolgreich wird. Oder keine Ahnung, wenn man irgendwie Fitzek-artige Thriller schreibt, dann ist das auch relativ sicher. Oder James Bond oder Fluch der Karibik oder solche seriellen Sachen, da ist es am ehesten absehbar. Aber wenn man was Originäres macht, ich mache ja also bei jeder, ich schreibe bisher jetzt irgendwie, würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, zweites Serienmörderbuch zu schreiben, sondern es muss dann immer was Neues sein, auch für mich. Um das irgendwie interessant zu lassen und dann weiß man das nie.
Und Heinz, das ist möglicherweise eine total naive Frage, weil du natürlich als Autor machen kannst, was du willst. So stelle ich mir das zumindest vor und alle freuen sich darüber. Aber gab es mal Zeiten oder so Wünsche, die an dich herangetreten sind, dass man zum Beispiel gesagt hat, wow, vielleicht ist mein Gemüse wahnsinnig gut gelaufen und jetzt, also dass man immer so wieder in dieselbe Kerbe schlägt. Also hast du sowas oder
ich
bist du damit total
so
frei?
Leuten, ich bin nicht von so dummen Leuten umgeben, die mir ernsthaft das vorschlagen.
Okay.
Würde sich keiner trauen.
Okay. Okay. Wie kommt man an diesen Punkt? Wieso habe ich so viele Leute um mich rum? Nein, okay, ich komme jetzt aber wieder zurück auf dein aktuelles Buch. Und zwar habe ich gelesen, dass John Grisham mal gesagt hat, dass er davon überzeugt ist, dass Männer und vor allem männliche Autoren keine guten Sexszenen schreiben können. Würdest du dich dem anschließen?
Weiß ich nicht. Also die Frage kann ich wirklich nicht beantworten.
Aber dir ist es nicht schwer gefallen, die zu schreiben, die du selber geschrieben hast?
Nö, genau, also es ist mir genauso leicht oder schwer gefallen wie das übrige Buch. Ich arbeite ja sehr, ich habe immer sehr genau, weiß ich nicht, also das macht da Formulierung geben, an dem sich der ein oder andere stößt. Kann nichts zu sagen, also ich mache das am besten bis zum Gewissen. Ja, und die andere Frage kann ich wirklich nicht beantworten, weil ich selber selten Bücher lese, in denen Sexszenen vorkommen und wenn, finde ich sie tatsächlich immer etwas überflüssig und widerlich, vor allem wenn es explizit wird. Also speziell, wenn so sehr, sehr ältere weiße Männer über irgendwie explizite sexuelle Begegnungen mit jungen Frauen schreiben, dann finde ich das irgendwie, dann denke ich mir, Leute, erspart euch das doch.
Okay, finde ich gut. Sehe ich ähnlich, das muss 2021 nicht mehr sein. Du sagst ja sehr oft in Interviews, dass deine Fans, und ich war mal auf einer Lesung von dir, deswegen würde ich das bestätigen, sehr oft sehr jung und sehr gut aussehend sind. Woher kommt das?
So genau weiß ich das auch nicht, aber weil ich ja, glaube ich, was mache, was also insgesamt, was so jenseits von irgendwie von doof ist, habe ich das Glück, dass ich da ein relativ irgendwie gutes Publikum habe, was sich eben auch dadurch auszeichnet, dass es meistens so akademisch gebildet ist, sich gut kleidet und alle so Attribute von so coolen Leuten hat. Also wenn ich das vergleiche so mit keine Ahnung, mit so halt so Comedy-Typen, man sieht das ja immer mal so Shows im Fernsehen und der Gegenschuss und das Publikum wenn da solche Leute bei mir, wenn wir den Betrieb einstellen, würde ich nicht aushalten, echt nicht. Das kann natürlich, das klingt ein bisschen arrogant, gebe ich zu, dass man sich mit fast 60 immer noch da so, ist ja nicht so, dass ich das jetzt da der Jugend hinterher laufe, sondern ich bin froh, dass sie so zu mir kommen und dass ich da offensichtlich noch irgendwie in den Kreisen auch, dass ich da noch nicht zum alten Eisen zähle.
Nö, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken, dass das so passieren sollte.
Ansonsten ist ja der Satz drin, irgendwie insofern zwei Sachen noch, nämlich zu dem Fleisch und mein Gemüse 2. Ich habe ja noch sehr viele andere Erfahrungen gemacht in der populären Musik außerhalb von Tanzmusik. Und also Tanzmusik ist ja wirklich auserzählt, aber da ist ja ein Nebenstrang, wo es um ihn geht, um die Hauptfigur, der früher eben Musiker war und irgendwie kurz vorm Durchbruch stand, aber vielleicht doch nicht hinbekommen hat. Und also diese Geschichte erzähle ich da ja auch noch. Und da fällt ja auch in dem Zusammenhang der Satz, Popmusik ist Musik für junge Leute von jungen Leuten. Das gilt wirklich für die Popmusik ganz extrem. Da hätte ich auch vor 20 Jahren nichts mehr bewirken können. Jetzt sowieso nicht mehr. Aber in der Literatur hat man das Glück, dass man da noch irgendwie, das kann man ja relativ lange, das kann man im Grunde genommen, siehe Philip Ross oder so, kann man ja machen bis ins hohe Alter und noch auf hohem Niveau. Popmusik ist das nicht möglich.
Das verstehe ich total, was du sagst. Aber was mich manchmal wundert ist, du sagst ganz oft in so Radio- oder auch Podcast-Interviews, sagst du immer, die jungen Leute.
Ja.
Also das heißt, du empfindest dich selber nicht als jung.
Ich kann mich als objektiv nicht mehr als jung bezeichnen. Das ist ja Quatsch. Also ich bin da, also es gibt ja nichts Schlimmeres als den heute etwas aus der Mode gekommenen Begriff des Berufsjugendlichen. Ja. Der zum Beispiel Thomas Gottschalk war ja so lange so jemand, der als solcher galt. Und irgendwie, als ich jetzt zum Beispiel am Samstag mal wieder, war ich mal wieder aus, hier auch irgendwie, und irgendwie, ich fühle mich dem nicht mehr zugehörig. So, wenn ich die ganzen jungen Leute da, die jungen Typen da oder Frauen irgendwie so, da habe ich irgendwie, das ist irgendwie, das spüre ich jetzt so, das Zeit ist vorbei.
Okay, das heißt, du warst in einem Club oder war das eine Kneipe?
Nee, ich war hier dann unten da am Liberté, an dem, in der Dings, und dann waren wir noch stand ich noch vorm Knallermann und goldenen Handschuh. Und wir sind ins Casino gegangen. Das ist dann so mein.
Echt? Das auf der Reeperbahn.
In der Schrottcasino auf der Reeperbahn, ja.
Okay. Also, und da hast du dich wohler gefühlt als im Club, weil, oder in der Kneipe.
Clubs sind ja sowieso, um 11 ist ja Feierabend, wie man weiß. Auf der Reeperbahn, da ist auch nicht mehr. Und selbst im Casino habe ich ja noch nicht mehr Alkohol ausgeschenkt bekommen. Naja, aber so, und ich habe das auch mal erlebt, das fand ich ganz schlimm. Es gibt ja diesen Club hier, da, es gibt da das. Was ist Mondou?
Ja.
Und da ist ganz harte Szene. Da werden dann tanzen dann irgendwie so die jungen Girls und es stehen da echt so ernsthaft so Sugar Daddies. Mit so, was, diesen typischen blauen Sakkos mit so Goldknöpfen. Und irgendwie, ich bin dann gegangen. Ich weiß nicht, wie das denn so weitergegangen ist, aber kann man sich ja denken, ne? Und das ist ja ganz schlimm. Richtig, richtig, richtig fies. Dass die Typen da, dass die überhaupt, dass sich das nicht schämen, so da irgendwie hinzugehen und so, da also ganz, ganz unangenehm.
Wenn du einem E-Mail schickst, Heinz, dann steht unten drunter, sei wie ein Glas, die dich kaputt machen wollen, sollen sich an dir schneiden.
Genau.
Was heißt das?
Ja, was das heißt. Muss man ja wohl nicht erklären. Ich bin ja großer Sammler und Archivar von so dummen Kalendersprüchen und Motivations- und Erfolgscoach, so Sachen, und die dämlichsten, die verwurste ich dann auch.
Die gibst du weiter an.
Gebe ich weiter, ja. So. Und der ist schon sehr, ich meine, der ist schon in seiner, der ist schon irgendwie, der ist ja gar nicht so richtig dämlich. Und vor allem, ich sammle natürlich nur die, die man nicht kennt. Ne, was soll ich die jeder kennt, das ist ja albern. Und den fand ich aber irgendwie ganz, ganz gut und natürlich auch voll doof, ne, aber. Aber das ist nicht gut.
Und du postest ja jetzt auch Kalendersprüche oder halt auch teilweise, wie ich, also das sind für mich persönlich die besten. Ich liebe diese Fernsehzitate, die du twitterst oder von auf Wollnys. Instagram stellst. Ja, genau.
Ja, die sind toll. Die Wollnys sind wirklich eine Fundgrube. Herrlichsten unfreiwilligen Humor. Das ist sowieso immer das Schönste. Die Silvia Wollny, die Familienoberhäuptin, die ist halt mit der deutschen Sprache so ein bisschen auf Kriegsfuß. Die Sachen.
So Sprichwörter.
Herrlich irgendwie, hat sie einmal irgendwie, ihre beiden Töchter haben sich gestritten und hat Silvia gesagt, so, jetzt vertragt euch wieder und dann schwamm weg.
Schwamm weg.
So, und so in der Richtung geht das bei ihr gerne mal.
Und das heißt, du guckst auch wirklich gerne Privatfernsehen, oder?
Ja, also jetzt auch nicht so viel, wie sich das einige so vorstellen. Das halte ich dann auch nicht aus. Aber die Wollnys gucke ich regelmäßig.
Und findest du die Wollnys als Format ehrlicher als das deutsche Feuilleton?
Puh, das ist so eine Frage, kann ich gar nicht beantworten.
Mhm. Also das heißt, aber man muss sich das so vorstellen, Heinz Strunk guckt Wollnys, aber liest dann auch die FAS. Also
nö, die FAS lese ich nicht. Also ich lese da auch irgendwie relativ wenig seriöse Tagespresse, weil mir das einfach, ich habe die Zeit immer gar nicht. Also ich finde die Vorstellung romantisch, in einem Café zu sitzen mit einem Stapel Zeitungen und den Tag so zu beginnen, dass man da erstmal 3 Stunden Lektüre abarbeitet, aber ich habe die Ruhe nicht und ich habe echt die Zeit auch nicht und das ist auch nicht meine, mir reicht das für nicht, wenn ich da abends, geht bei mir über Punkt 20 die Tagesschau an, fühle mich dann auch für die meisten Zusammenhänge zu doof und zu ungebildet und denke auch immer so, um da ernsthaft jetzt mir eine Meinung zu bilden, müsste ich mich derartig in die Materie reinarbeiten oft, dass ich das kann ich gar nicht. Also das, was ich eh immer so zu tun habe, das sprengt oft den Rahmen so und dann ist auch noch irgendwie mich da jetzt in allen Belangen auch noch irgendwie.
Also wahrscheinlich könntest du es, aber du hast keine Lust, oder? Also man sieht ja an so Büchern wie dem Goldenen Handschuh, wo du dich so brutal in die Materie reingekniet hast, wie großartig du es kannst, wenn es dich interessiert,
oder? Das ist eine literarische Beschäftigung damit, aber keine intellektuelle.
Mhm.
Und so, und wenn ich mich jetzt ernsthaft, also mit den großen Themen, den aktuellen großen Themen von Klima bis was weiß ich, beschäftigen wollte, da muss man sich einfach echt mit beschäftigen. Das ist ein Beruf. Mhm. So sehe ich das. Und das, was ich mache, ist halt so, mich so irgendwie so grob zu informieren. Natürlich hat man intuitiv irgendwie immer eine Meinung zu den Sachen. Aber es gibt einen schönen Satz in dem Zusammenhang. Es gibt so viele Leute, die gern ihr Wort erheben, dass unser eins schadlos schweigen darf.
Okay.
Also ich gerade eine Anfrage habe vom Spiegel online, meine Meinung zur Klimakrise. Und da habe ich auch gesagt, ey Leute, was soll ich denn jetzt irgendwie, ich habe doch nichts Substanzielles so einen Diskurs beizutragen, wenn ich jetzt auch noch das herbete, was sowieso alle sagen, was ist da unangenehm.
Ja, das bedeutet aber auch insgesamt, also wenn du Bücher liest, liest du eher literarische Bücher als Sachbücher zum Beispiel?
Ja, ausschließlich. Also Sachbücher lese ich gar nicht.
Und was für Bücher liest du?
Also ich habe einen eigenen Kanon, wie das so klingt, aber ich habe einen Kanon von 50 Büchern und 15 Tagebüchern. Ich lese ja sehr gerne Tagebücher. Mhm. Und die schicke ich auch gerne rum und bekomme dann auch immer so Feedbacks. Und habe mir so im Laufe der Jahre jetzt irgendwie, also es ist ganz viel Tipps oder Recherche. So, ich bin ja bei Rowohlt und da haben die ja sehr, sehr viel die nordamerikanischen Erzähler. Und da habe ich auch sehr viele kennengelernt von Dennis Johnson, Eugenides, Richard Ford, John Shiva und so. Also die Nordamerikaner liegen mir sehr.
Mhm.
Und ansonsten, was man denn auch so mitkriegt, so Paul Beck war für mich damals auch echt eine Offenbarung. Und aber auch so früher, so Milan Kundera, Kafka sowieso und Tschechow, naja, und so weiter und so fort. Also so, dass man kann ja schon, wenn man sich dafür interessiert, kann man ja schon rausfinden, was für gute Bücher gibt.
Mhm. Aber das heißt, diesen Kanon gibt's und dann erweiterst du den immer. Also da kommt schon noch was Neues rein.
Das ist viel zu angeberisch. Irgendwie, ich versuche bei den 50 Titeln zu bleiben. Und dann fliegt auch immer was raus.
Okay. Und wenn man sich so Heinz Strunk Bücher anguckt, dann gibt es ja schon so ein paar bestimmte Dinge, also was ja auch einfach künstlerisch ganz nachvollziehbar ist, die man manchmal wiedererkennt. Und eine Sache ist ja schon, dass deine Bücher oft kein Happy End haben.
Ja.
Das heißt, gönnen klingt vielleicht zu hart, aber du möchtest gar nicht, dass deine Figuren glücklich werden.
Das hat damit nichts zu tun. Das ist eine, also jedes Buch, glaube ich, hat eine immanente Wahrheit.
Mhm.
Und ich versuche das immer so zu sehen, dass ein Buch eigentlich schon fertig ist. Und ich mir als Autor obliegt die Aufgabe, das so aufzuschreiben, wie es richtig ist. Ich muss spüren, der Klang so eines Buches irgendwie sein muss. Das ist Honka ist ein ganz gutes Beispiel. Das war gar nicht meine Absicht, den so empathisch zu beschreiben. Das hat sich aber im Laufe des Prozesses so ergeben. Und im Fall von Honka konnte man wirklich kein Happy End konstruieren. Das ging ja nun nicht. Bei vielen Büchern oder auch mal im Kurzgeschichtenband, da sind aber dramatische traurige, tragische Schlüsse sind einfach auch irgendwie so besser zu erzählen. Muss ich dazu auch sagen. Also so Happy End Sachen, das ist, Leben hat auch eher, ist auch eher rar an Happy Ends. Und überhaupt so über so, mich interessieren auch keine gut aussehende Chefarztfamilie in der Elbchaussee. Das ist literarisch uninteressant.
Ja.
So. Und beim Junge rette Freund aus Teich war es auch ein trauriges Ende.
Ja.
Und traurige Enden sind, also ich versuche das ja immer, man will ja so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und ich lese das selber gerne, sowas. Eher sowas als irgendwie, dass ich das. Und jetzt mit dem aktuellen Roman ist es ja so, dass da so gewissermaßen so ein am Ende ist ja kein tragisches Ende. Also es ist ja keiner, stirbt ja keiner oder so, ne? Hätte ja auch sein können.
Wir wollen nicht zu viel verraten, aber nee, stirbt keiner, aber.
Nee, am Ende der Beziehung, als er dann aus dieser Nummer rauskommt, blickt er ja mit einem gewissen Erleichterung und Optimismus in seine Zukunft so. Und das war mir wichtig, das so zu beschreiben und eben nicht ein Ende zu konstruieren, was denn womöglich mit dem Tod einer der beiden geendet hätte.
Mhm. Du wirst ja selber immer ganz oft halt also immer so im Humor verhaftet.
Ja.
Aber was findest du selber zum Beispiel richtig lustig, also zuletzt?
Zuletzt kann ich gar nicht sagen, weil was es in Deutschland so an Humor gibt, ist ja sehr traurig. Und ich hoffe immer, dass Helge Schneider noch lange lebt. Das ist einer der wenigen, die mich erheitern.
Helge Schneider und Otto Waalkes, oder?
Nee, Otto Waalkes ist mittlerweile auch nicht mehr so richtig.
Okay.
Ne? Also das,
ja.
Der,
ja, okay.
Der jodelnde Hirsch, ne?
Ja,
aber
okay,
das muss sagen, damals, ja. als er, der war 19 oder so, als er berühmt wurde, schlagartig, war das revolutionär. Ne? Da gab es ja, bis dahin gab es ja nur Heinz Erhardt und sowas. Und das war schon toll. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wie er das jetzt so macht und so, dass er seine Figuren jetzt über die vielen Jahrzehnte da so weiter mitnimmt und so, will ich unbestritten Großes geleistet für die deutsche Humorlandschaft. Mhm. Das will ich so.
Aber das heißt, so neue Comedy-Formate wie LOL oder so, das findest du alles nicht?
Das kenne ich. Ich hab da immer nur Gutes gehört, aber ich kenne das nicht.
Mhm.
Ich kenne das nicht und also alles, was, mein Satz ist ja, überall, wo Comedy draufsteht, ist Scheiße drin. Und, und da kann ich nur, das wird immer nur bestätigt.
Okay.
Auch wenn da neue Comedians aus ihren Löchern gekrochen kommen, jedes Jahr ein paar Dutzend irgendwie und versuchen, die Bühnen zu erobern, das ist ja wie so, als ob in Köln eine Gagfabrik von so Schreiberlingen säße und die komplett alle beliefert. Und so ist es ja auch ungefähr.
Das spricht mir ziemlich aus der Seele, was du erzählst, aber auf der anderen Seite steht natürlich, wir hatten anfangs schon drüber gesprochen, diese Leute und gerade viele von denen sind einfach ja brutal erfolgreich.
Ja, das ist ja aber auch so, dass die Bild-Zeitung immer noch mehr Leser hat als die FAZ.
Mhm.
So, also das ist ja, sich darüber aufzuregen, dass Leute sind halt nicht so, ne?
Mhm.
Und ich bin ja froh, dass es so viel 80 Millionen Deutsche gibt, dass es ein paar Zehntausende, die mich denn gut finden. So, und das reicht ja gerade eben so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der Podcast heißt ja Sollzustand, weil wir auch immer so über Themen sprechen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wenn man dich fragen würde, was interessiert dich eigentlich am meisten? Deine Vergangenheit, der Jetzt-Zustand oder das, was kommt?
Ja, eigentlich was kommt, weil ich das Glück habe, ja mehr oder weniger sehr selbstbestimmt so meine Zukunft doch freihand zu gestalten.
Mhm.
Ne? Und es gibt im Alter, also ich trete ja so in so ein, also objektiv muss man das ja sagen, auch wenn ich jetzt kein Opa-Typ bin oder so, aber trete ich in so ein Alter ein, wo es gewisse Züge in die Sentimentalität gibt. Und Erinnerungen an, also je älter man wird, desto lieber erinnert man sich an früher, an die Kindheit und so. Das ist so, merke ich gerade bei mir. Es gibt ganz viele unerfreuliche Kapitel oder Jahrzehnte in meinem Leben, von, sagen wir mal, Mitte 20 bis, oder nee, von Anfang 20 oder bis 40, die war ein totaler Krampf. Da erinnere ich mich überhaupt nicht gerne dran. Und ansonsten hoffe ich mal, dass ich dass mir noch irgendwie im nächsten Jahr noch was gelingt.
Ich bin ganz optimistisch, vor allem wenn du schon so viele Pläne hast für diese ganzen Projekte.
Ja, man weiß immer gar nicht, was ist. Es ist ja auch immer so, ich setze immer so selbstverständlich voraus, dass ich irgendwie so, das klingt auch so banal, ne, aber dass man so gesund bleibt und so, dass alles so kann. Ne? Was weiß ich, und auch, dass die Nerven so mitspielen, irgendwie zum Beispiel. Trete ich jetzt irgendwie mal wieder auf, das erste Mal seit 100 Jahren da auch noch in der Elbphilharmonie und mit dem neuen Buch und so, das ist schon, Also diese Aufregung, das Lampenfieber vor Auftritten empfinde ich als sehr unangenehm.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe auch gelesen, dass du schreibst lieber oder erfindest die Sachen, als selber auf der Bühne zu stehen, oder?
Ja, das ist auch so ambivalent. Also wenn man so gar nicht auf der Bühne steht, das ist ja meine Möglichkeit, mit Leuten Kontakt zu haben. Und sei es nur hinterher meist kurz mit dem Signieren. Aber wenn das komplett wegfällt, unabhängig von dem wirtschaftlichen Aspekt, dann ist das irgendwie nicht vollständig. So eine reine Schreibstubenexistenz, so, das ist auch nichts für mich. Das kann ich nicht und das bin ich ja nicht gewohnt. Und ich sehe mich auch so durchaus als irgendwie so im weitesten Sinne als Entertainer. So, der eben auch seine Lesung mehr macht, als dann nur so komisch, so verhuschter Vorlesen, sondern daraus so was möglichst Unterhaltsames macht, auch aus traurigen Texten. Und das gelingt mir auch ganz gut. Und wenn das jetzt gar nicht mehr wäre, also das ist nicht gut für meinen seelischen Haushalt.
Aber wenn du so auf eine klassische Lesereise gegangen bist früher, tat dir das gut?
Ja, ich war dann auch mal froh, wenn es zu Ende ist.
Ja, okay.
Aber so eine Herausforderung. Also gerade so, wenn es ein längeres Ding ist, so mal, sagen wir mal, 12 Auftritte oder 13 waren, glaube ich, das Höchste, was ich gemacht habe. Und dann fahre ich immer alleine. Also es ist ja so Handlungsreisender, Handelsvertreter so in Sachen Dings, ne?
Ja.
Und das ist schon irgendwie echt, das ist auch echt anstrengend. So eine Herausforderung, die ich aber bisher mal ganz gerne noch angegangen bin. Und da könnte ich mir aber vorstellen, dass man da so einem irgendwann so vielleicht die Nerven zu
Das ist doch auch okay. Ich habe mich vor nicht allzu langer Zeit mit Udo Lindenberg mal getroffen. Der hat auch gesagt, also er geht in keine Talkshows und er geht auch nicht in Podcasts, hat er gesagt. Er hätte damals mit Marlene Dietrich telefoniert und die hätte ihm gesagt, also nee, so in so Talkformate und auch so mit bestimmte Dinge, das würde sie auch nicht machen. Und dann hat er gesagt, er macht das auch nicht. Und irgendwie habe ich so gedacht, finde ich gut, muss er ja auch nicht mehr. So.
Nee, er muss das sowieso nicht mehr und er hat denn insofern auch leicht reden, weil er es nicht muss, weil er nun
klar,
irgendwie
klar.
So, es gibt ja genug Autoren, die freuen sich total, wenn sie mal bei Lanz eingeladen sind,
klar,
weil er es natürlich irgendwie
Kohle bringt.
Ja, der Auftritt an sich bringt ja nichts, ein paar hundert Euro, das ist ja nicht das Entscheidende,
aber Buchverkäufe.
Die Buchverkäufe und bekannt zu werden und so und also ich finde es eher so, es gibt ja Autoren, nee, ich mache das nicht mit Talkshows und so. Denke ich auch mal, ja, wenn ihr es nicht nötig habt, dann ist ja schön für euch. Aber ich habe das bisher so, ich habe das immer als Möglichkeit begriffen, mal da irgendwie meine Bücher in das Volk zu kriegen.
Klar, ich meine halt nur, wenn du jetzt in 10 Jahren sagen würdest, ich möchte keine Lesereise mehr machen, dann wäre das ja auch in Ordnung. So.
Ja, klar, in 10 Jahren, wer weiß, was in 10 Jahren ist. Das ist ja auch mal so eine Sache, dass die Leute müssen es ja auch wollen. Die kaufen sich ein Ticket und das ist ja deren Entscheidung. Und wenn ich irgendwann auch nicht mehr irgendwie nachlassen sollte, glaube ich zwar nicht, aber kann ja passieren, und wenn es weniger wird und so, dann irgendwann ist dann ja auch mal so sozusagen geht das Ding organisch zu Ende.
Mhm. Und apropos organisch zu Ende, du hast dich total lange dagegen gewehrt, so Twitter und Instagram und solche Dinge zu machen. Warum hast du irgendwann da gesagt, okay, das mache ich jetzt?
Auf Wunsch von Rowohlt.
Ja, war das wirklich so?
Ja, war wirklich
das
so.
Das war keine Kokettiererei.
Nee.
Sondern die haben gesagt, hier, das muss immer,
wir brauchen. Nee, so ist das nicht. Nein. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren da bei Rowohlt und habe ja auch noch ein paar Bücher verkauft in der Zeit und da würde keiner mich jetzt irgendwie nötigen oder so oder mit sanftem Druck.
Ja.
So, das würde keiner machen, war auch nicht so, es war ein Vorschlag.
Mhm.
Und ich habe gedacht, ja, okay, kann ich ja mal probieren. Wir haben ja auch, das war ein ganz klarer Zeitraum vom Mai bis zum Erscheinungstermin des Buches. So. Jetzt mache ich auch schon wieder nichts mehr.
Ja, aber das ist mir auch aufgefallen, aber das war es jetzt schon wieder, oder was?
Ja.
Was? Und dann muss man warten, bis das nächste Buch
weiß
kommt?
Weiß ich nicht genau, aber irgendwie, also mir ist das, also das ist dieses, also ständig da irgendwie diese, ich weiß gar nicht, wie die Leute, die das professionell betreiben, wie die das alle so machen, aber das ist eine grauenhafte Vorstellung. Also das täglich oder mehrmals die Woche zu befüllen. Ich habe den Ehrgeiz auch nicht irgendwie mit diesen, also man kann ja eben mit den Followerzahlen von Pietro Lombardi, kann man sowieso nicht konkurrieren und so. Insofern irgendwie, nee.
Und welchen Leuten bist du dann gefolgt? Also gab es irgendwelche so Social-Profile, wo du gesagt hast, die fand ich wirklich gut, also wie Petro?
Nee, ich bin freiwillig niemandem gefolgt.
Okay.
In meinem ganzen Leben noch nicht.
Okay, alles klar. Und das bedeutet, um nochmal auf die Zukunft auch zurückzukommen, wenn du hast ja am Anfang gesagt, du hast so einen Plan, was du die nächsten 10 Jahre machst. Also
ja, mit literarisch. Also
literarisch.
Welche Bücher, ja. Also ich habe eine Idee von 6 Büchern kann ich ziemlich sagen. Also so, ne? Das würde ich auch gerne machen. Eins ist tatsächlich auch eine Fortsetzung von Jungrede Freund aus Teich. Beziehungsweise ich greife jetzt diese Thematik nochmal auf und ich habe eine ganz, wie ich finde, eine ganz gute Idee, was man daraus noch machen könnte. Dann kommen sicher noch mindestens zwei Bände mit Kurzgeschichten. Ich habe das Teemännchen gemacht und da habe ich jetzt eins, das heißt Der gelbe Elefant, das ist auch schon zu zwei Dritteln fertig. Und ich würde das so gerne so in so einer Reihe irgendwie mal so. Ich habe ja noch das Kolumnenbuch gemacht, mein Titanic-Kolumnen, das ist alles richtig schlecht gelaufen. Und das würde ich, ich bin auch nicht mehr bei der Titanic, insofern mache ich das auch nicht mehr. Diese Sachen, die laufen einfach nicht gut. Also in Deutschland muss ja mal ein Roman draufstehen, damit das Leute gut finden.
Und was so eigentlich schade ist, weil ich finde die Kurzgeschichten auch einfach wirklich fantastisch. Ja. Und eigentlich passt ja so zum seriellen Erzählen oder so halt wirklich auch kurze Formate so.
Ja, finde ich auch toll. Man hat auch viel schnelle Erfolgserlebnisse. Das ist nämlich ganz entscheidend, finde ich, beim Roman, bis man da irgendwie, bis ich da mal so zufrieden bin, das dauert. Und so Kurzgeschichten, das hat man halt in zwei, drei Tagen eins fertig und dann kann man sich immer dran erfreuen. Also mir geht das so. Ich will mich ja auch an meinen Texten dann irgendwie die auch gerne wiederlesen und so. Das macht auch Spaß.
Und Heinz, du bist, das sagen ja auch, oder hast du schon oft auch selber gesagt, du bist jetzt kein Mensch der großen positiven Gefühle, so. Aber was macht dich beim Schreibprozess glücklich? Also ist das der Moment, wo du das Buch fertig geschrieben hast?
Eigentlich ja. Also so in den, also man kann sagen, in den, die letzten vielleicht so 20% des Prozesses, so wenn ich so merke, dass es jetzt so was mit Literatur zu tun hat und diese ganze Energie, die man so reingepumpt hat in so einen Text, der Text strahlt das irgendwann noch wieder ab. So versuche ich das zu beschreiben. Das ist eine Energiesache und eine Sache der Musikalität, wenn so ein Text auch so durchläuft und so unterhaltsam ist. Und ich selber so merke, ich werde so reingezogen. Dann ist das so Payback-Time.
Aber der Erfolg, wenn das Buch dann erfolgreich läuft, freust du dich, aber es macht dich nicht glücklich?
Doch. Also Erfolg schon. Echt wichtig, also so Bücher zu schreiben, nur um diesen, quasi um so im erlauchten Kreis der zu sein, oder auf traurigen Kreis dieser Literatur-Schriftsteller zu sein, die sich dann davon ernähren, dass sie irgendwie alle zwei Jahre einen Preis kriegen, das finde ich auch trostlos.
Okay. Du hast schon gesagt, dass du, was so Nachrichten betrifft und so, nicht besonders viel konsumierst, aber wenn so Sachen jetzt passieren wie gerade Afghanistan oder so, also so Weltpolitik. Interessiert dich das?
Ja, klar, das ist ja, also die Weltpolitik ist immer, es ist oft sehr abstrakt, deswegen ist man ja oft noch empathischer, wenn einem Dinge passieren im direkten Umfeld, weil das sozusagen das große Leid, das ist also schon zu groß, um es überhaupt greifen zu können und eben zu abstrakt, zu viele tausend Kilometer weg und so. Und aber es ist schon, also Afghanistan ist schon irgendwie, finde ich, also ausgesprochen tragisch, dass sowas passieren musste jetzt. Also nach 20 Jahren da jetzt irgendwie wieder, dass die, naja, und so weiter. Auch da gibt es ja nicht viel zu sagen. Da teile ich den Standpunkt, den man dazu haben kann.
Ja, klar. Da hast du ja schon gesagt, jetzt kein Experte oder so, aber das sind schon so Dinge. Aber du würdest zum Beispiel nie jetzt, weil was mich irgendwie interessieren würde, wenn du sagst, du hast schon für die nächsten 10 Jahre so einen groben Plan. Das heißt, wenn jetzt irgendwas Zeitgeistmäßiges passiert, ist dir egal. Also das hätte keinen Einfluss auf dein Werk.
Doch, also es kann ja sein, also wenn jetzt irgendwas kommt, also irgendwas so Unvorhergesehenes, was sehr viel Zeit in Anspruch nehmen sollte, dann kann ich kann es mir aussuchen, wann meine Bücher erscheinen. Also ich habe so einen Plan, ich vermute mal, dass wir doch ungefähr hinkommen. Also in dem Abstand 1 bis 1,5 Jahre, immer so für pro Buch. Aber ich könnte auch mal 2 Jahre Pause machen. So, wenn irgendwas kommt, was eben meine ganze Zeit und Energie in Anspruch nimmt, dann.
Und machst du auch mal Urlaub? Nee. Also richtig Urlaub, so Cluburlaub oder so?
Urlaub. Reisen ist des Narren Himmelreich.
Okay. Also das stimmt wirklich, das ist keine Koketterie, du fährst nicht in den Urlaub.
Ich fahre mal irgendwo hin, irgendwie. Jetzt fahre ich zum Beispiel nach Kroatien wieder. Mit meinem Freund Christoph am 1. September. Aber das ist für mich dann auch immer, es ist quasi, ich bin in einer anderen Atmosphäre, aber ich könnte mir gar nicht vorstellen, da nichts zu machen. Ich habe dann auch, am Strand habe ich trotzdem meine Unterlagen mit dabei und versuche irgendwas zustande zu kriegen.
Okay, also du arbeitest trotzdem weiter und das ist auch für dich keine Belastung, sondern eine Bereicherung. Also du findest das schön.
Ja, ich kann, also was ich nicht so kann, ich habe das immer bewundert, dass wenn Leute das irgendwie sowas sich das trauen, so, keine Ahnung, Backpacker-mäßig durch Asien oder so. Aber da war ich mir viel zu irgendwie ängstlich zu und.
Das hast du auch früher nicht gemacht.
Nee, hätte mich total gestresst. Also eher das, dass mich das gestresst hätte, als dass es mir was gebracht hätte. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber wenn das Leute hinkriegen, ich habe nur die Erfahrung gemacht, man denkt immer, die kommen zurück und sind viel interessanter geworden. Und dann stimmt das aber gar nicht. Das sind die genauso langweilige Trottel wie vorher.
Ja. Ja. Ich habe das mal gemacht. Ich fand halt einfach diese Typen, die da immer so sitzen und so sagen so, ja, ich komme aus Kambodscha und ich mache dies und das und so. Und aber eigentlich wirklich in Wirklichkeit halt nur so da rumgammeln und das ganze Hostel daten. Naja, okay, ich find's auch tatsächlich in echt langweiliger als die Vorstellung.
Ja. Aber ja, Marc, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, man kann ja auch was, man kann ja auch daraus irgendwie was, denn aus den Erfahrungen irgendwas machen. Gibt ja diesen auch einen Ruhrwald-Autor, Wolfgang Büscher heißt der, der zum Beispiel ein tolles Buch geschrieben hat über, wie er von Berlin nach Moskau gegangen ist, zu Fuß. Mhm. Und der ist ja in der Lage, seine Erlebnisse und seine Erfahrungen in irgendwas umzuwandeln. Aber sozusagen dieses Enzym fehlt vielen. Die reisen dann irgendwie durch die Welt und so und dann gibt es den Satz, die ganze Welt bereist und nichts gesehen. Also es wird irgendwie so komisch abgehakt, so die Station. Aber irgendwie, es bekommt irgendwie nichts an.
Ja.
Ne, so. Das ist hoffe ich meine Erfahrung.
Das heißt, du gehst jetzt, ich habe das auch gesehen, trittst jetzt bald in der Elbphilharmonie auf. Und ist das auch so der Auftakt, so post-Corona? Also du warst jetzt ja auch wahnsinnig lange nicht unterwegs, oder?
Ja, genau, wie alle anderen.
Also
ja.
Kommt deine Angst auch daher, dass du jetzt sagst, ich habe noch weniger Menschen gesehen als vorher?
Nee, jetzt vor den, wie gesagt, diesen drei Sachen. Lange nicht aufgetreten, großer Laden und neues Thema. Und das ist jetzt ein Ausnahmeding und ich muss erstmal meine alte Tour abarbeiten. Mhm. Ich habe meine alte Tour auf der Hälfte unterbrechen müssen. Das sind noch 16 Auftritte, die ich ab Dezember mache. Und ich gehe mit dem Roman regulär auf durchgehende Tour erst ab März.
Und Heinz, du bist ja Atheist, also du glaubst nicht an Gott, ja?
Ganz genau.
Aber wenn du sowas hättest wie so göttliche Möglichkeiten, ja? Was wäre deine Amtshandlung? Wen würdest du retten zum Beispiel? Oder was würdest du ändern?
Ach, das ist sehr schwer zu sagen, liebe Nora. Das.
Ja.
Es ist aber, die Frage ist ja spekulativ, es gibt ja keinen. Gibt ja niemanden da.
Insofern. Dafür bist und du ich, zu realistisch.
Und ich würde das auch, ich traue mir die Position auch nicht zu.
Okay. Und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, also es gibt ja viele Leute, die dich so als ein bisschen so Misanthropen beschreiben oder immer so ein bisschen denken, du bist eher so ein schwarzes Gemüt und so immer negativ. Aber du selbst sagst, du würdest gar nicht sagen, du bist Pessimist, sondern Realist.
Ja, ich bemühe mich immer darum. Also so Pessimismus kommt ja von ganz alleine und so und bin ich aber auch gar nicht so sehr. Ich bin halt ein bisschen schwermütig so. Das ist das eine, aber ich in meiner so Betrachtung meiner eigenen Möglichkeiten oder überhaupt so halte ich mich für tatsächlich realistisch. Ist auch selten, dass ich mir irgendwas vorgestellt habe, das ist so gar nicht eingetroffen. Oder es ist ganz anders geworden, als ich dachte so. Und ja, ich bin dann immer irgendwie eher also es ist ja grundsätzlich sollte man eher so zurückgenommen sein und sich und nicht mit allzu hohen Erwartungen jetzt auch in Buchveröffentlichungen zum Beispiel gehen oder ich habe ja so unendlich viele Veröffentlichungen, das ist ja nicht nur Buch, sondern so ein Film und ein Theater und so alles Mögliche. Und wenn es toll läuft, sollte man sich freuen und man sollte aber auch, wenn es nicht gut läuft, nach Möglichkeit nicht in totale Verzweiflung verfallen.
Und gelingt dir das?
Mal mehr, mal weniger, aber eigentlich ganz gut, ja.
Wenn dich Leute treffen, was ist so die meistgestellte Frage an dich? Also was wollen Leute von dir? Oder was kriegst du so in dein E-Mail-Postfach?
Freundliche Worte und Bewunderung und Respekt. Das muss ich sagen. Also ich bin praktisch nie Angriff von Hater-Attacken ausgesetzt. Also wirklich nie. Das Härteste war, wenn du Schauspieler bist, dann bin ich, keine Ahnung, Jesus oder so ähnlich.
Aber ich finde deine Schauspielleistung auch in Fraktus wirklich ganz fantastisch.
Naja, ich weiß selber, dass das nicht, ich kann so ein paar Figuren ganz gut, ne? Diesen Jürgen Dose kann ich.
Das wollte ich auch.
Und den Thorsten Barker aus Fraktus kann ich und den kann ich noch die Mutter spielen, unser Theaterstücken. Das sind drei. drei von sehr vielen anderen Möglichkeiten. Wobei ich dazu sagen muss, dass mir auch noch nicht die Möglichkeit eingeräumt wurde, mich im Charakterfach nochmal anders auszuprobieren. Aber nee, aber und die, auf die Frage zurückzukommen, die ist tatsächlich so, dass also so Hater, die haten andere, da bin ich nicht, komme ich irgendwie nicht ins Fadenkreuz. Und mir schreiben so die Leute, dass sie sich irgendwie in dem, was ich schreibe oder wie ich schreibe, wiederfinde. Und dass ihnen das tatsächlich, um das Wort mal zu benutzen, irgendwie Trost spendet. Und das ist natürlich dann immer was, das ist das, finde ich, das Beste, was passieren kann, wenn das, was man macht, nicht nur reine Unterhaltung ist, sondern irgendwie für ein paar Leute wenigstens eine gewisse Bedeutung.
Aber auch Trost spendet auf so einer Ebene, also es geht nicht nur darum, so ganz plump ein bisschen ausgedrückt, das sind jetzt nicht nur Leute, die irgendwie auch schwermütig und depressiv sind, die dir schreiben, sondern Leute, die die Geschichten einfach toll finden.
Ja, wie weit die jetzt irgendwie, in welchem Gemütszustand die sind, das weiß ich nicht. Ich kenne die ja nicht, ne?
Nee, ich habe mich nur gefragt, ob es bei dir dann halt eben so viele Leute gibt, die dann, auch gerade wenn du, keine Ahnung, du hattest letztens ein sehr großes SZ-Magazin-Interview, wo du auch viel eben über Depressionen oder so gesprochen hast. Und ich habe mich gefragt, ob das dann so was ist, wo Leute dir dann auch schreiben und dich so ein bisschen so wie so idolmäßig oder so ikonisch dann halt auch irgendwie um Hilfe bitten oder so.
Nee, einmal war es dabei, da hat irgendwie die eine Frau, deren Sohn auch so eine Cannabis-Psychose hat, wie ich sie auch hatte damals, gefragt und so. Aber ansonsten nee, so Hilfe. Und also wie man es damals kennt von der Schwarzwaldklinik.
Die so Schauspieler. So ein Schwarzwaldklinik-Social-Media-Post war von Heinz Strunk. So habe ich mir das vorgestellt. Das aber ja. Wahrscheinlich, weil du dich einfach auch gar nicht als so jemand generierst, oder? Also
nee, das sind zum Glück selektiert sich das irgendwie, dass ich von so Leuten gar nicht irgendwie, die interessieren sich nicht für mich und ich interessiere mich nicht für die und dann bleibt das alles so schön separiert.
Aber weißt du, Heinz, was ich mich gefragt habe, das ist ja auch ein bisschen so bei vielen Figuren aus deinen Büchern, du hast schon so die Einstellung, dass man sich als Mensch nicht so komplett verändern kann, oder?
Nee, kann man nicht, sollte man trotzdem versuchen. Irgendwie, also ich habe da schon so in einigen Belangen, also was meine, sagen wir mal so, als ich so damals hier die Szene-Leute kennengelernt habe, so Rocco zum Beispiel, da habe ich mir schon viel abgeguckt. Aber das eine ist so das Verhalten zu ändern und so Kram, so wie Style und wie benimmt man sich und so, da kann man schon sehr viel lernen und auch sich verändern. Nur so diese Grundwesenssachen, die sind schwer abstellbar. Das gibt ja diesen Satz den ich immer ganz gerne verwende, von Bodo Strauß: Der Mensch kommt fertig gestimmt zur Welt. Und das glaube ich irgendwie auch so, dass es so gewisse so einen Wesenskern gibt.
Aber jetzt stelle ich dir eine Frage als junger Mensch. Also bist du an den Punkt gekommen? Oder also hast du irgendwann so, auch wenn das so ein bisschen kacke klingt, aber hast du irgendwann so gelernt, dass du deine Wesenszüge, die eben zu dir gehören, so akzeptieren kannst? Also hat das gedauert? War das ein Prozess?
Ja, das ist, ja, man muss das ja. Also, dass man das akzeptieren muss man ja sowieso. Bleibt mir nichts anderes übrig. Muss kann man ja aus dem Fenster springen. Nee, das ist irgendwie, also nur, dass du die erkennst, dass es wohl so ist. Die ist dann vielleicht erst später gekommen. Wann, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber früher hat man ja gedacht, dass das Leben ist irgendwie, das ist alles unendlich und die Vorstellung, dass man irgendwann alt wird oder irgendwie so, allein dass man irgendwann 50 ist, ne? War ja mit 20 quasi, war ja schon unvorstellbar, dass man 30 wird. Ne? Und so. Und da war noch irgendwie, da bestand das Leben noch aus unendlichen Möglichkeiten. Und die reduzieren sich natürlich zwangsläufig. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist auch kein pessimistischer oder so oder deprimierender Gedankengang, sondern es ist, wie es ist.
Und Heinz, ich habe mich gefragt, du hattest ja eben schon angesprochen, also du hast ja eben Studio Braun gemacht oder machst es, also es gibt euch natürlich immer noch, ne, mit Jacques Palminger und Rocco Schamoni. Und Rocco Schamoni schreibt ja auch selber Bücher. Also hast du ihm mal ein Buch von dir gegeben und dann hat er zum Beispiel gesagt, das ist scheiße, nur weil er eifersüchtig war?
Nee, das kommt gar nicht vor. Wir beschäftigen uns auch, also wir reden nicht über unsere Bücher miteinander.
Weil ihr das ausklammert einfach?
Hat sich nicht ergeben. Hat sich nicht ergeben, wird irgendwie vielleicht auch bewusst vermieden und so.
Das
ja,
ist
also
auch
das,
gut.
Ja, ich finde das auch so ganz gut.
Und du hast gesagt, die nächsten 10 Jahre sind durchgeplant, das heißt, mit 70 möchtest du in Rente gehen?
Nee, dass sowas Rente ist für mich ebenso wenig denkbar wie für Helmut Schmidtes war. Würde ich jetzt mal so, würde ich jetzt mal so denken. Ich finde es eigentlich auch gut, also sag mal so, es gibt so zwei Beispiele, die, das, der eine ist, finde ich nicht so gut, nämlich Martin Walser, der ernsthaft mit 93 oder 94, wie mittlerweile alt ist, immer noch irgendwie meint, irgendwie, er muss jedes Jahr noch ein Buch veröffentlichen. Und da fand ich so den Cut, den Philip Ross gemacht hat, dass er mit 78 aufgehört hat zu schreiben, fand ich sehr gut. Und nochmal vielleicht ein paar, also hat, glaube ich, noch 8 Jahre dann gelebt. Und dass man dann irgendwie so in Würde auch aufhört.
Ich fand ja immer noch persönlich den besten Move aus hier Fänger im Roggen, einfach nur ein Buch zu schreiben.
Ja, das finde ich nicht, nee, das finde ich irgendwie, das ist auch nicht ein Zeichen von coolen Move, sondern dem ist nichts mehr eingefallen.
Meinst du?
Na, hundertprozentig.
Vielleicht hat er auch ohne Ende Manuskripte in der Schublade gehabt. Oder
das
so.
Sagt man immer. Das ist auch die Legende von Prinz, der angeblich irgendwie 1000 Songs in seinem im Speicher da in so einem Tresor liegen hat. Und da ist, jetzt hat er ja gerade ein neues Album, was heißt jetzt, hat er gerade ein neues, es ist posthum irgendwas erschienen und meines Wissens ist da nichts Revolutionäres bei.
Ja, okay, also du.
Und ich weiß von einigen Leuten, also ich glaube, meines von Patrick Süskind gehört zu haben, dass der sehr verzweifelt war, dass ihm da nichts, dass da irgendwie kein würdiger Nachfolger war und wie er sich das im Leben eingerichtet hat, ob er glücklich ist oder eher darunter leidet, das vermag ich nicht zu sagen. Aber irgendwie so kann man natürlich sagen, ja, okay, ein Fänger im Roggen reicht fürs Leben, ist ja auch so, aber ich finde so Geld, um darin drauf nochmal zu kommen, also das ist für mich kein, also das ist echt kein Antrieb.
Geld ist kein Antrieb für dich.
Also wenn mir einer eine Milliarde bieten würde, wenn ich einfach jetzt die Schnauze halten würde, dann würde ich sagen, nee, du kannst dein Geld behalten, ich mache irgendwie weiter so wie bisher.
Ah, du bist gar nicht bestechlich.
Nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht.
Aber weil du in einer privilegierten Position bist, dass du ausgesorgt hast quasi.
Ach, so ausgesorgt hat man, du weißt doch selber, was man verdient.
Ja.
Na, so. Also, ne?
Ich glaube, du mehr auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall nicht so.
Also ich meine, wir in Deutschland irgendwie reich werden von der Schreiberei, das ist vielleicht irgendwie, es ist Schirach und Juli C. und dann Fitzek vielleicht oder so Leute.
Nee, da
ist ne? Aber in den Sphären bin ich auch nicht.
Da kommt man am Ende wieder auf Pietro Lombardi zurück. Der verdient auf jeden Fall weitaus mehr.
Ja. Auch als ich, das sage ich dir. Ich warte noch auf den 1 Million Instagram-Post. Da bin ich weit davon entfernt. Es gab doch mal neu, diesen einen Typen da, so irgendwie so ein Quatschreini aus Amerika, der pro Post 1 Million Dollar bekommt.
Ja, ich finde es nicht schlecht. Ich habe schon so eine Faszination für Geld, muss ich dir sagen. So, also ich würde es da nicht annehmen und machen, aber ich habe mir schon immer vorgestellt, wie es zum Beispiel wäre, wenn man reich wäre und so. Ich habe schon so eine Faszination.
Das ist immer so relativ. Also Otto Rehhagel, der legendäre Fußballtrainer, hat mal gesagt, mehr als 2 Schnitzel am Tag kann man auch nicht essen. Und in der Kategorie, der Schnitzel, da bin ich schon ganz gut aufgestellt so. Und ich habe auch ein okayes Auto und meine Wohnung, die ist zwar nicht groß, aber ich bin trotzdem damit zufrieden. Aber so die Kategorie reich, das geht dann ja wo ganz anders los. Und da kommt man ja irgendwie als Schriftsteller, kommt man ja und auch mit, da kann ja noch so fleißig sein, da kommt man ja im Leben nicht hin. Aber mich hat das immer irgendwie interessiert, warum Leute, die 50 Millionen haben, warum die dann aber gerne auch 120 Millionen hätten. Und das habe ich nicht, den Antrieb, der ist mir fremd.
Ja, aber, so. Aber also verstehe ich total, aber ich habe trotzdem immer, wenn ich so Geschichten lese von so Leuten, die so im Salem waren oder so einen Schmiss haben. Und also ich habe schon so eine Faszination, so ein bisschen wie die Leute, diese andere Ebene, die du beim goldenen Handschuh beschreibst, von so Leuten mit Geld, so weil das so wie so geschlossene Gesellschaften sind, in die man nicht reinkommt. Aber vermutlich sind, wenn man drin ist, sind sie auch oft langweilig. So.
Ja, mich hat das aber auch, es gibt auch bekannte Leute, deren Namen ich natürlich nicht nenne, die zum Beispiel so vollkommen verrückt sich von Adel irgendwie...
Ja.
Also die für die ist das Tollste, wenn sie selber Graf wären oder irgend sowas in der Art, nicht? Und natürlich diese, auch, das gibt ja in Hamburg auch diese hanseatischen Elite-Leute und so. Da, also früher hätte ich da auch gerne, ich komme ja aus relativ so, sagen wir mal so, bürgerlich, kleinbürgerlichen Verhältnissen, würde ich es mal nennen. Also keine Proletarier, sondern eher so. Und das wäre ich auch gerne dabei gewesen, aber mittlerweile interessiert mich das nicht mehr. Mich fasziniert das auch nicht so. Ich würde es eher so interpretieren, dass es mit vielen Zwängen einhergeht. So repräsentieren, irgendwie machen und das ist irgendwie, also ich bin an Maximum an individueller Freiheit interessiert. Und ich glaube, auch so ein Leben beschneidet das schon in einigen wesentlichen Bereichen.
Das finde ich einen schönen Gedanken, den du hast, dass du sagst, da hat man natürlich andere Bürden, die man trägt, aber einige bleiben einem zumindest erspart.
Ja, würde ich jetzt denken. Und ohne es, ich kenne so ein paar auch, die da so in diesen Kreisen so, aber das, so genau weiß ich es nicht, aber ich würde vermuten, dass es, also ich meine, das extremste Beispiel ist ja das englische Königshaus, so.
Ja, die scheinen nicht super, also auch nicht glücklicher als wir zu sein.
Nee, überhaupt nicht. Also das, ich meine, keine Ahnung, das wird denn so vielleicht als Pflicht empfunden, da, also die Queen, also ihr ganzes Leben lang irgendwie ein Bündel Disziplin. Aber irgendwie so, wenn man so gar nichts mehr darf, irgendwie ist es auch. Und alles beobachtet wird, ist ja furchtbares. Finde ich auch im Übrigen von, also gar nicht mal unbedingt jetzt beim Adel, aber überhaupt so, wenn man so ein gewisses Maß an Popularität erreicht hat, was dann alles nicht mehr möglich ist. Also stellen wir sich mal vor, man wäre richtig so Weltstar oder so.
Das finde ich unattraktiv. Das finde ich total unattraktiv. Das finde ich ja mitunter das Beste am Schriftsteller oder Autorin sein, dass man jetzt kein, also ich würde gar niemand einfallen, wer ist denn ein Autor, der zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mehr irgendwo auf die Straße gehen könnte? Ein Deutscher.
In Deutschland gibt es, glaube ich, keinen einzigen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und das ist doch wunderbar. Also das ist doch absolut herrlich. Und Heinz, gibt es irgendwas, was dir in letzter Zeit so Hoffnung gemacht hat? Oder wo du gedacht hast, ach, die Welt ist doch gar nicht so schlecht?
Nee.
Okay.
Kurz und gut.
Alles gut.
Kurz und schlecht.
Und, okay, alles klar. Ich wollte dir übrigens noch erzählen, apropos, ich habe ich eben noch nachguckt, 2018 habe ich meinen, ich fahre so einen alten Opel-Rekord, bei meinem Schrauber abgeholt, Max, der da bei den gegenüber von der Rindermarkthalle in St. Pauli ist oder war, jetzt haben sie ihn der wegen diesem Büroklotz rausgedrängt. Und dann hat er zu mir gesagt, hey Nora, hier waren so Leute, irgendwelche Leute vom Film und die suchen alte Karren und die haben auch nach deinem gefragt. Und da kann man 300 Euro verdienen oder 150, es war ganz gut oder 250, ich habe es wirklich vergessen, aber... Und dann habe ich gesagt, ja, boah, das wäre gut, weil TÜV und ich musste auch ein bisschen was da latzen noch sonst so mit dem alten Karren. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich, dann gib mir mal die Nummer. Und dann habe ich gefragt, was ist das denn für ein Film? Und dann hat er gesagt, ach, keine Ahnung, irgendwie was mit dem goldenen Handschuh. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch bestimmt die Strunk-Verfilmung. Und dann habe ich gesagt, ja, das macht doch Fatih Akin. So ganz bewundern habe ich das gesagt. Und dann hat Max halt so gesagt, ach, keine Ahnung, halt so Filmleute halt so. Ja. Keine Ahnung, aber geh da mal hin, da kannst du was verdienen. Naja, jedenfalls habe ich dann auch sehr oft einen Kaltstart gemacht und am Ende war ich wirklich eine 28. Sekunde in diesem Film zu sehen. Aber
ach, guck mal.
Ich hatte die Kohle wenigstens raus. Von da an hat das ganz gut abgeschlossen.
Habe ich dir schon sehr geholfen in meinem Leben.
Dankeschön. Ne? Also. Danke auch dafür. Ja. Und die allerletzte Frage ist, ich habe gelesen, du schreibst immer 4 Stunden am Tag.
Ja, wenn in der Schreibphase versuche ich das immer. Ich habe so einen Wecker.
Ja.
Und den stelle ich dann immer so ein, damit ich mich selbst bescheiße.
Ja.
Das heißt, wenn ich mal zur Toilette muss oder irgendwie ein Telefon klingelt, dann mache ich auf Pause und dann so komme ich auf meine 4 Stunden netto. Das brutto ist es ja deutlich mehr, ne?
Und hast du die schon hinter dir heute oder musst du
die noch? Nee, im Moment habe ich keine Schreibphase. Ich habe heute im Podcast das Drehbuch geschrieben, das Skript für meinen nächsten Podcast. Das sind immer ziemlich genau 2,5 Stunden. Und außerdem ist ja gerade Sommer. Muss man ein bisschen gnädig sein mit sich selber auch mal.
Ich finde, das sind fantastische abschließende Worte. Vielen herzlichen Dank.
Bitteschön, gern geschehen.
Das war Sollzustand mit mir, Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt mir euer Feedback, eure Anregungen oder stellt mir Fragen an sollzustand@rowohlt.de. Sollzustand ist eine Produktion des Rowohlt Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.